Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund.
Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute in unserem Podcast Waufgeschnappt einen ganz besonderen Gast und ich freue mich sehr, dass heute Dr. Tanja Pollmüller, auch unter Doc Polly bekannt, bei uns ist und uns ein bisschen mehr über Mythen und falsche Annahmen zum Thema Gesundheit bei Hunden aufklären wird. Aber liebe Tanja, du darfst natürlich zuerst mal dich selbst vorstellen.
Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega, bei dem Podcast mitmachen zu dürfen. Und ja, was soll ich über mich selber sagen? Also ich bin jetzt seit über 17 Jahren Tierärztin und ich bin spezialisiert auf Kleintiere. Dazu gehören zum Beispiel Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster und so weiter. Also die kleinen Heimtiere, so nennt man sie. Und ich habe eine eigene Tierarztpraxis in Aalen. Das ist in der Mitte von Deutschland zwischen Dortmund und Münster. Und nebenher ist es seit 3 Jahren zu meinem Hobby und zu meiner Leidenschaft geworden, ganz viel außerhalb der Praxis für den Tierschutz zu tun. Also ich bin unter anderem in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, mache ganz viel für Tierärzte ohne Grenzen ehrenamtlich und trete so wie heute hier in ganz vielen Podcasts auf, um Wissen zu vermitteln. Habe einen eigenen YouTube-Kanal, Instagram, Facebook. Und mache auch teilweise auch Veranstaltungen, Vorträge für Tierbesitzer, Tierärzte oder tiermedizinische Fachangestellte, Printartikel, bin auch im Fernsehen unterwegs. Also überall, wo man irgendwie mehr Menschen erreichen kann als face-to-face in der Tierarztpraxis, liebe ich es, für den Tierschutz zu kämpfen. Klingt so hart, aber sagen wir mal, mich dafür einzusetzen.
Genau, und das kann man unter dem Stichnamen Doc Polly quasi ganz schnell im Internet auch finden, denn das ist sozusagen das Kürzel, unter dem du durchgehst, sogar, ich habe gehört, sogar in deiner eigenen Tierarztpraxis.
Ja, genau. Also meine Freunde nennen mich auch Polly, das ist einfach mein Spitzname. Und deswegen ist daraus Doc Polly entstanden, weil mein Nachname Pollmüller kann sich selbst hier kaum einer bei uns im Ort merken. Da wird oft Bäumler, Pollmeier und was nicht alles draus gemacht und deswegen haben wir irgendwie gesagt, Polly ist einfacher, fertig.
Super. Ja, liebe Polly, ich mache das jetzt auch so.
Gerne.
Ich habe ja mit dir gesprochen vorher und habe gesagt, ey, es gibt so viele Mythen, die sich um die Gesundheit unserer Hunde ranken und so viele falsche Annahmen. Jetzt mal fangen wir ganz einfach an. Tiere aus dem Tierschutz oder Hunde aus dem Tierschutz sind ja sehr oft eben keine Rassehunde, sondern sind Mischlinge. Ein immer wieder kommendes Argument ist ja, ach ja, Mischlinge, die sind ja total niedlich und die sind ja auch viel gesünder als Rassehunde. Ist da wirklich was dran?
Das kann man pauschal so gar nicht sagen. Denn es ist ja so, dass es immer davon abhängt, welche Erkrankungen die Elterntiere hatten und was sie davon auch an die Nachkommen weitervererben. Und deswegen ist das ja völlig willkürlich, ne? Also da gibt es sicherlich immer mal wieder irgendwelche Statistiken, aber letztendlich kann man das nie auf das Einzeltier hundertprozentig eichen und sagen, so und so ist das, ne?
Es gibt ja auch Erkrankungen, die gar nicht weitergegeben werden, ne? Also das ist ja, man kann ja gar nicht sagen, wenn, weil der Hund das hat, müssen das die Kinder auch haben. Andererseits gibt es auch welche, die vielleicht schleichend irgendwo verborgen sind und dann erst bei den Nachkommen rauskommen. Ist das korrekt?
Ja, es ist halt ganz normal, wie man es in der Schule lernt, mit der Genetik halt so, dass es was gibt, was sich dominant vererbt und was sich nicht dominant vererbt. Und davon hängt es halt ab, wie auch die Gene bestückt sind von Mutter und Vatertier, ob es dann bei den Nachkommen eben rauskommt oder nicht. Also ich bin da sowieso, egal was wir sagen, immer mit so Pauschalmeinungen etwas vorsichtig. Wenn irgendwas zu radikal wird, wird es immer gefährlich. Und deswegen muss man das immer auch im Einzelfall teilweise betrachten.
Das finde ich korrekt. Also das Thema ist sicherlich, gibt es vielleicht bedingt manchmal eine größere Veranlagung, dass irgendeine Erkrankung vorkommen kann. Heißt aber nicht, dass automatisch alle Hunde des gleichen Typs diese Erkrankung haben müssen.
Ja, und im Umkehrschluss haben wir es ja auch bei den Rassehunden das Problem, wenn wir jetzt das mal umgekehrt sehen wollen, dass wir den sogenannten Genpool ja mittlerweile so klein haben von einigen Rassen, dass da eben dadurch vermehrt Erkrankungen auftreten, ne? Also da kann man dann nicht sagen, der eine Hund ist auf jeden Fall gesünder oder der andere kranker. Man muss da wirklich gucken, was sind da für Elterntiere, was stecken da für Rassen drin und was für Wahrscheinlichkeiten der Erkrankung sind dann auch dahinter.
Genau. Ja, prima. Also Mischlinge können gesünder sein, müssen es aber nicht. Das ist schon mal die erste Aussage, die wir, glaube ich, so festhalten können. Ne?
Genau, genau.
Also ein entschiedenes Jein.
Genau.
Genau. Dann ist auch so ein Thema, was ich immer sage, wenn die Hunde Gras fressen, ja, die brauchen die Vitamine. Ja.
Nee. Also ein Hund braucht definitiv kein Gras, um eine sogenannte Bedarfsdeckung in der Nahrung zu haben. Das heißt, wenn wir etwas einem Hund füttern, wollen wir ja, dass da alles drin ist, was der Hund braucht. Und das nennen wir Tierärzte bedarfsdeckend. Da geht es um den Anteil von Eiweißen, Fett, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralstoffe, was da alles zugehört. Und Gras gehört da definitiv nicht zu. Das braucht ein Hund nicht. Und wenn ein Hund mal ab und zu einen Grashalm frisst, ist das kein Drama. Aber Vorsicht, wenn ein Hund öfter Gras frisst, kann es wirklich ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn der genauso wie bei Menschen kennt man das auch Reflux hat. Also wenn die Magensäure zurück in die Speiseröhre läuft, dann ist denen einfach schlecht, denen ist übel. Die wollen dann das mit dem Grasfressen irgendwie kompensieren. Und es geht noch eine Stufe mehr übers Grasfressen hinaus. Manche haben wirklich solche Speiseröhrenschmerzen oder Magenschmerzen, die fangen dann auch wirklich an, alles zu fressen. Das ist auch ein Symptom, was einen Namen hat, das nennt sich Pika. Und da fressen die dann wirklich Steine, Äste und versuchen alles zu schlucken, weil es halt einfach da unten so brennt oder wehtut. Ne? Und deswegen, also sollte der Hund das vermehrt machen, kann das ein Anzeichen auf ein Problem sein und dann sollte man strukturierte Diagnostik machen.
Okay. Aber so ab und zu mal ein Grashelmchen, weil es irgendwie einem gerade vor die Nase kommt, oder weil es vielleicht gerade eben mal ein kleines Sodbrennen gibt, was wir nicht feststellen, weil der Hund uns das nicht sagt, ist jetzt nicht kompliziert oder ist nicht so dramatisch.
Wenn das nur selten einmal so ein Grashelmchen knabbern ist, habe ich da nichts dagegen. Aber wenn das vermehrt auftritt, sollte man da wirklich strukturiert Diagnostik machen, weil die Tiere können nicht sprechen und da muss man wirklich genauer hinschauen.
Kann es auch sein, dass sie das quasi für den Darm fressen, so nach dem Motto, mir ist der Darm verstopft, ich brauche jetzt irgendwas, damit es besser durchgeht?
Also wenn der Darm verstopft ist, dann fressen die Tiere in aller Regel gar nichts mehr oder erbrechen, weil dann wird es lebensgefährlich.
Also auch diese Aussage stimmt nicht. Ja, der braucht das für die Verdauung, ist nicht wirklich korrekt.
Nein.
Gut, dann haben wir damit aufgeräumt, Gras ist eher, nicht das Futter, das sie brauchen.
Nein, Hunde brauchen kein Gras in ihrer Nahrung, nein, oder ihrem Futter.
Genau. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Ernährung sind oder Nahrung, dann gibt es ja auch immer noch den großen Aufschrei, bloß kein Schweinefleisch. Was
oder?
Ist denn da dran?
Ich dachte schon, du sagst jetzt Getreide.
Naja, jetzt fangen wir erstmal mit dem einen an. Das andere ist die nächste Aussage, weil ich glaube, das kann man voneinander trennen oder sollten wir voneinander trennen.
Ja, Schweinefleisch kann ja infiziert sein mit der sogenannten Nowetzki-Erkrankung, die ja halt lebensgefährlich ist für Hunde und deswegen sollte man da vom Schweinefleisch Abstand nehmen, genau.
Grundsätzlich oder wenn es gekocht ist? Ich meine, wir essen ja auch Schweinefleisch und wir kriegen das jetzt nicht unbedingt.
Ja, also es geht da hauptsächlich auch um das rohe Fleisch. Ne?
Mhm.
Aber was ich noch viel wichtiger finde, wenn wir da gerade eh schon bei sind, ich muss es sagen, das Getreide.
Ja, da kommen wir hin, natürlich. Ja. Bloß kein Getreide!
Genau.
Mein Hund ist doch keine Kuh oder sowas.
Ja,
ne? Ja.
Genau. Grundsätzlich sei zum Futter gesagt, es ist egal, ob ihr Trockenfutter füttert, Nassfutter füttert, ob ihr selber kocht oder ob ihr Rohfleisch füttert oder ob ihr von einer Futtermittelfirma individuell euch ein Futter ausrechnen lasst und zusammenmischen lasst. Das sind nämlich die ganzen Möglichkeiten, die wir haben. Wichtig ist, dass der Hund das Futter mag, dass der Hund eine gute Verdauung hat, das heißt geformte, normale Kothaufen absetzt, nicht zu viel Kot absetzt, dann ist es für den Hund nämlich nicht genügend verdaulich, nicht Pups, schönes Fell hat, keinen Juckreiz hat, keine Ohrenentzündung hat und dass da, was da drin ist in dem Futter, bedarfsdeckend ist. Und beim Barfen sei noch dazu gesagt, sollte man nicht zu der Yopi-Regel gehören, das heißt nicht young, old, pregnant, ill, nicht zu jung, nicht zu alt, nicht schwanger oder nicht krank sein oder immunsupprimiert, wie zum Beispiel AIDS- oder Cortison-Patienten. Weil die Salmonellen oder generellen Keimbelastungen des Rohfleisches dem Tier häufig nicht so viel machen, aber eben den Menschen, die mit den Tieren im Umkehrschluss leben. Und wenn man selber kocht oder barft, sollte man immer einen Fachtierarzt für Tierernährung oder einen Tierarzt mit Zusatzbezeichnung Tierernährung diese Ration ausrechnen lassen. Und das Getreide, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, das immer so verteufelt wird, weil der Hund ja vom Wolf abstammt, wird ja immer gesagt, und der müsste, könnte ja kein Getreide vertragen und tralala. Der Wolf, natürlich stammt der Hund vom Wolf ab, aber die Hunde leben seit zig Jahren mit den Menschen zusammen und haben sich an das mit dem Verdauungssystem an unsere Nahrung auch gewöhnt und sind durchaus in der Lage, eben Kohlenhydrate gut zu verwerten. Das ist also kein billiger Füllstoff. Und wenn wir Futtermittelunverträglichkeiten haben, sind sie auch nicht zwingend immer unbedingt gegen das Getreide, sondern eher gegen die Eiweißquelle in dem Futter. Und das Häufigste, was in unseren Futtermitteln drin ist, ist meistens ja Rindfleisch oder Hühnchenfleisch. Das sind so die Klassiker, wogegen die Tiere eigentlich allergisch sind. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, mein Tier hat eine Futtermittelunverträglichkeit, dann sollte man eben nicht einfach wahllos eine andere Futtermarke kaufen, sondern wirklich das mit dem Tierarzt besprechen. Da gibt es viele Dinge zu beachten. Ne? Da muss man dann nämlich ein Eiweiß nehmen, was der Hund noch nie hatte. Nur eine Eiweißquelle, nur eine Kohlenhydratquelle. Und noch ein paar andere Dinge beachten. Oder man geht auf einen Hydrolysatfutter. Aber das würde jetzt hier alles zu weit führen. Nur das ist wirklich wichtig, weil viele denken, oh, mein Hund hat eine Allergie, jetzt gehe ich in den Handel und ich kaufe nicht die und die Marke, sondern eine andere Marke. Bringt mir aber gar nichts, wenn ich Marke XY kaufe mit Rindfleisch und Kartoffel und kaufe dann Marke AB, wo auch wieder Rindfleisch drin ist. Dann habe ich zwar ein anderes Futter gekauft, vielleicht auch vom Trockenfutter auf Nassfutter gewechselt, aber die Eiweißquelle ist immer noch die gleiche. Und das, es gibt so viele Kleinigkeiten zu beachten. Da bitte immer den Tierarzt zur Rate ziehen.
Und da kommt ja noch hinzu, was man gar nicht oft genug sagen kann. Selbst wenn du jetzt auf eine vermeintlich erstmalige Eiweißsorte umsteigst und der Hund hat zufällig getrocknete Hühnerhälse oder getrocknetes Hirschfleisch schon mal bekommen, dann ist das eigentlich auch schon passé, wenn man das ausprobieren will, ne?
Ja,
weil
und deswegen, da muss man wirklich,
da jedes muss man Leckerchen mitzählt, ne? Jedes Leckerchen zählt mit.
Genau.
Ja, also das finde ich auch immer sehr wichtig und Getreide, Unverträglichkeiten, ich glaube so richtig viele, dass es da Studien zu gibt, wüsste ich jetzt auch nicht.
Studien weiß ich jetzt auch nicht, aber da kann ich gerne an unsere lieben Kolleginnen verweisen, die da spezialisiert sind drauf. Die haben die bestimmt im Repertoire. aber es gibt durchaus mal welche, die es nicht vertragen. Aber das wird viel zu viel verteufelt. Und deswegen gehört es hier ganz gut hin. Wenn ich meinen Hund getreidefrei fütter, heißt es nicht, dass ich den dann allergiearm ernähre. Also das hat wirklich mit dem einen und dem anderen schon so ein bisschen was zu tun, aber eben nicht so viel, wie es gewichtet wird.
Es ist nicht unbedingt das Getreide, das die Allergie auslöst.
Eben.
So können wir es tatsächlich festhalten. Ne?
Genau.
Genau. Dann hätte ich jetzt tatsächlich, was so ein bisschen in der Richtung auch noch geht, wenn wir jetzt schon mal über Futter und über das Bedarfsgerechte geredet haben und jetzt das Getreide jetzt vielleicht nicht so verteufeln sollten, dann gibt es ja immer noch die Fraktion, die sagt, bloß keine Chemie im Futter, das kann ja nicht gesund sein. Also sprich, ne, die ganze Mineralstoffgeschichte und nichts zugesetzt und das muss alles natürlich sein. Was ist denn da dran?
Ah, genial. Ja, erstmal grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Futtermittelindustrie auch eine Industrie ist. Und was wollen die? Die wollen Geld verdienen. Und wie machen die das? Die drücken bei uns Knöpfe. Und wie drücken die Knöpfe? Mit pauschalen Worten. Ja, also da steht dann vorne drauf, artgerechte Tierernährung, großer Wolfskopf, noch vielleicht ein Knochen daneben mit Fleisch dran. Jetzt fallen mir die ganzen Adjektive gar nicht ein, was die da immer alles, getreidefrei natürlich auch auf jeden Fall,
natürlich.
Ne? Ohne Zusatzstoffe und was da jetzt immer draufsteht.
Und Lebensmittel, ne, quasi, ne, wie Lebensmittel, wie heißt das nochmal?
Für den menschlichen Verzehr geeignet. Also was ich immer empfehle, wir haben ja da wirklich einen Dschungel draußen an Futtermittelherstellern und da gibt es ja teilweise auch totschicke Internetseiten, die so viel versprechen und alle diese Knöpfe bei mir drücken, dass es sich gut anfühlt, dieses Futter zu kaufen. Ich würde da wirklich immer bei den langjährig bewährten Marken bleiben, die lange und groß am Markt sind. Und wenn ich wirklich mal eine kleinere Firma oder ein Startup oder so haben will, dann würde ich immer dort anrufen und fragen, wer steckt dahinter, wer rechnet hier aus, was in diesem Futter drin ist, dass das bedarfsdeckend ist und welche Qualitätsschritte werden da eingehalten. Und da habe ich es häufiger erlebt, ich habe das für Kunden häufiger gemacht oder für meine Patientenbesitzer, dass ich bei einigen Firmen auch mal angerufen habe aus Eigeninteresse und da kriegt man keine Leute an die Strippe. Man kriegt keine Namen genannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei einer Futtermittelfirma anrufe und da keinen Tierarzt in die Leitung kriege, der auf Ernährung spezialisiert ist, ist das Futter für mich schon raus. Wir zum Beispiel in meiner Tierarztpraxis arbeiten mindestens mit 4 verschiedenen Futtermarken zusammen. Die Tiere haben verschiedene Erkrankungen, verschiedene Geschmäcker, deswegen so viele Marken. Und das sind Firmen, wenn ich da anrufe, kriege ich immer Tierärzte an die Strippe. Und da sind langjährige Studien dahinter. Verträglichkeitsstudien, Forschung, Qualitätsstandards. Das heißt nicht, dass jeder Hund das verträgt oder mag. Deswegen haben wir ja auch so viele verschiedene Marken. Das muss man wirklich ausprobieren. Kein Tierarzt, kein Tierladenverkäufer kann sagen, nimm das Futter und damit wird alles gut. Und das wird eben häufig suggeriert von manchen Futtermittelfirmen. Und das finde ich einfach nicht richtig. Genauso wie das Wort Allergiearm, ja, oder Hypoallergen schreiben die einfach überall drauf. Die Leute kaufen das wie blöd und denken, ja, mein Tierarzt hat gesagt, mein Hund hat vielleicht eine Allergie, dann kaufe ich mal dieses hypoallergene Futter. Das ist aber in dem Sinne nicht geschützt. Da kann jeder allergiefrei oder irgendwie sowas draufschreiben. Und deswegen muss man da einfach den Tierarzt mit hinzuziehen, weil der weiß dann auch, worauf dann zu achten ist.
Das auch das Thema, also ehrlicher ist dann tatsächlich, wenn draufsteht, nur mit einer Eiweißart, ne? Dann weiß ich genau, okay, das hat nur eine Proteinquelle drin.
Ja, aber dann muss ich auch noch wirklich viel wissen. Das reicht alleine nicht, ne? Wenn mein Hund eine Rindfleischallergie hat, ist das eine blöde Idee, Büffel zu nehmen. Ne? Oder wenn mein Tier eine Hausstaubmilbenallergie hat, dann auf ein Insektenfutter zu gehen. Also das ist alles, da gibt es wirklich viele Dinge zu beachten, die der normale Tierbesitzer nicht wissen kann.
Genau, jetzt kommen wir nochmal auf das Wörtchen Chemie. Bloß
Ach
keine
Gott.
Chemie im Hundefutter.
Ja.
Also,
Also
wenn.
damit würde jedes Tier und auch wir verhungern, denn alles ist Chemie irgendwo. Denn wenn man mal Chemie gelernt hat, weiß man, was Chemie ist. Und ein ganz normales Futter ist auch Chemie. Und deswegen völliger Schwachsinn.
Also,
Gute Aussage.
genau, also jedes Kohlenhydrat, jeder Eiweiß ist eigentlich eine chemische Zusammensetzung. Das ist jetzt nur die Frage, ob man sagt, aus einer natürlichen Quelle oder aus dem Labor. Aber ich glaube, Laborfleisch kriegen wir jetzt nun noch nicht wirklich im Hundefutter serviert.
Ich fände es super, wenn wir es endlich hinkriegen würden. Dann könnte ich nämlich auch wieder Fleisch essen.
Das ist natürlich eine ganz andere Variante, genau. Also unter dem Aspekt ist es vielleicht gar nicht verkehrt, mehr Chemie im Hundefutter zu fordern.
Genau.
Aber grundsätzlich ist der Begriff eigentlich völlig fehl am Platz, weil es eigentlich eher darum geht zu gucken, ist das Futter bedarfsgerecht, passt das für meinen Hund, schmeckt es ihm, verträgt das.
Ja,
Sehr
perfekt.
gut. Ja, so würde ich das jetzt auch mal sagen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe ja so ein paar Sachen mir mal gesammelt, was mir alles so eingefallen ist, was man so annehmen kann, was nicht, was entweder richtig ist oder was man unbedingt machen muss. Und das Thema Maulhygiene ist auch so eins, so von wegen, ey, mein Hund, der braucht doch keine Zahnbürste. Was hältst du
Ja.
davon?
Oh Mann, ey, das sind so tolle Fragen, die du stellst. Vielen Dank dafür. Also bei mir ist es standardmäßig so, wenn junge Tierbesitzer, also wenn die Tierbesitzer junge Tiere haben, so rum, dass ich schon bei der Erstberatung beim jungen Hund erkläre, dass man die Tiere an die Manipulation vom Maul gewöhnen sollte. Einerseits, weil es uns Tierärzten dann einfacher fällt, die Tiere zu untersuchen im Maul. Und andererseits, weil man die an die Zahnhygiene gewöhnen sollte. Also man sollte wirklich täglich 20 Sekunden dem Hund die Zähne reinigen. So kann man halt viel Prophylaxe betreiben. Denn genauso wie bei uns Menschen setzt sich Zahnstein bei den Hunden an die Zähne. Und die Problematik ist dann, dass sich dann das Zahnfleisch zurückschiebt. Die Zahnhälse liegen frei. Das bedeutet Schmerzen. Es kommt zur Entzündung des Zahnfleisches. Im schlimmsten Falle auch noch zum Knochen, der drumrum liegt. Mit jedem Speichel abschlucken werden Tausende von Keimen in den Körper gestreut, die auf die Herzklappen gehen, die auf die Organe gehen. Und die Tiere leiden so still, so still. Und das ist das Hauptproblem, wie ich finde, Nummer eins in der Tiermedizin, die Zahngesundheit, weil so viele Tiere Zahnschmerzen haben. Und der Irrglaube ist, mein Tier frisst doch noch, das kann ja keine Zahnschmerzen haben, muss man sich einfach mal überlegen, wenn wir Hunger haben und Zahnschmerzen haben, wie viel müsste unsere Gosche wehtun, bis wir da nichts mehr dran vorbeischieben, weil wir so einen Hunger haben. Und das ist wirklich, ich bin immer wieder erstaunt, was die Tiere aushalten. Und deswegen, um da vorzubeugen, Zähne putzen. Und hier sei gesagt, es ist keine Lösung, in irgendeinen Hundefriseurladen zu gehen und ohne Narkose den Zahnstein, der äußerlich sichtlich ist, entfernen zu lassen. Denn eine professionelle Zahnreinigung beinhaltet immer auch, die Zahntaschen zu reinigen. Das blutet manchmal, das tut weh. Und bei zweifelhaften Zähnen sollte man sogar auch Dentalröntgenbilder anfertigen, also Miniaturaufnahmen der Zähne mit einem Röntgenapparat machen, um den Zahnhalteapparat zu beurteilen und die Zahnwurzeln, ob da was raus muss oder nicht. Und das ist rein kosmetische Augenwäscherei, das ohne Narkose einfach nur so den sichtbaren Teil zu entfernen. Das sieht von außen zwar ganz toll aus, aber hilft dem Tier, was die Schmerzen betrifft, und vor allen Dingen auch die Keime überhaupt nicht weiter, weil die sind ja trotzdem noch in den Zahntaschen drin. Das ist ganz wichtig. Und jetzt darf ich noch einen Mythos hier in die Runde schmeißen. Wir sind ja hier bei Mythen und Märchen in der Tiermedizin. Den Satz höre ich auch immer wieder, mein Tier ist ja viel zu alt für eine Narkose. Weil das ja dann häufig leider auch sehr spät auffällt mit den Zahnproblematiken. Und da muss ich hier ganz klar sagen, wenn man einen vernünftigen Tierarzt hat, der vernünftig das Tier vorher untersucht, im besten Fall eine Blutuntersuchung machen darf, wie die Leber, wie die Nierenwerte ausschauen, eine vernünftige Narkose fährt mit einem vernünftigen Wärmemanagement zur Kreislaufstabilisierung, eine Infusion dem Tier gibt, die passgenau auf das Gewicht ins Tier gepumpt wird, eine vernünftige Inhalations- oder Intubationsnarkose fährt, wo ein Plastikschlauch in der Luftröhre drin ist und die Atemwege geschützt werden, durchgehend die Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur, CO2-Gehalt, Blutdruck gemessen wird, alles EKG mitläuft, gemanagt wird, einer am Kopf sitzt, die Narkosetiefe beachtet, das Tier nur so flach wie nötig in Narkose gehalten wird, weil die Schmerzen durch Lokalanästhesie ausgeschalten werden, dann kann, ich würde sagen, fast 99% der Tiere diese Operation hervorragend überstehen. Ich operiere teilweise 17 Jahre alte, schwer herzkranke Pinscher und hole da fast alle Zähne raus, weil da jahrelang gesagt wurde, da kann man nichts machen, der ist zu alt und herzkrank und die Tiere leiden wie blöd. Und wenn man das vernünftig macht, kann man vielen, vielen alten Tieren einfach und auch jungen Tieren, wenn sie schlechte Zähne haben, so viel Schmerzen nehmen. Und jetzt kommt das nächste Mythen. Ich hau hier schon einen raus.
Oh, geht es auch noch um die Zähne, weil da hätte ich nämlich noch nie andere. Gut, dann mach weiter.
Und dann kommt jetzt der nächste Schocker. Die meisten sagen, um Gottes Willen, wenn du so viele Zähne ziehst, kann der Hund dann überhaupt noch kauen? Und hier muss ich ganz klar sagen, ja, wenn ein Hund weniger Zähne hat, kann er trotzdem noch kauen. Und wenn er zu wenig Zähne hat, dann kann man ja auch Nassfutter geben. Aber dem Hund geht es viel besser. Dann hat er lieber weniger Zähne und frisst Nassfutter und hat keine Schmerzen mehr und keine Entzündungsherde im Körper, anstatt dass er schmerzhafte Zähne hat. Also absolut. Die Hunde kommen da super mit zurecht.
Absolut. Also ich habe mich auch schon mit einer Zahntierärztin unterhalten, Tierzahnärztin, mein Gott, die auch sagte, ja, auch mit 17 Zähnen weniger kann ein Hund noch genauso Futter aufnehmen, wie wenn er sie noch hätte. Aber er tut es viel freudiger, weil es ihm einfach viel weniger wehtut.
Ja, und wenn man einfach auch so lange wartet, haben wir auch viel mehr Risiken. Also wenn der Knochen drumherum schon angegriffen ist durch die Zahnproblematik, dann kann auch mal so ein Unterkieferknochen brechen. Oder wir haben eine Fistel, das bedeutet zwischen Mund und Nase einfach ein Loch. Dann kommt das Futter aus der Nase, das muss zugenäht werden, weil da einfach der Knochen weg ist. Es kann zu Augenverlust kommen, wenn die Backenzähne so entzündet sind, dass zum Auge hochsteigt. Das ist wirklich einfach unfassbar, was ich in meinen über 17 Jahren Berufsleben schon gesehen und erlebt habe.
Also Zähne ist echt ein Thema und wir machen es viel zu wenig zu einem. Aber zu dem Thema Zähne, wenn der doch einen Knochen kaut, dann brauche ich ihm doch nicht mehr die Zähne putzen.
Erst einmal sollte ein Hund überhaupt keinen Knochen kauen, zumindest keinen echten, weil der schlecht verdaut werden kann und schwere Magen-Darm-Schädigungen machen kann. Der kann den aufschlitzen, der kann zu gefährlichen Darmverschlüssen führen oder eben zu Blut im Kot, Knochenkot. Also bitte Finger weg vom echten Knochen. Und wenn wir jetzt die Kauartikel meinen, dann ist es durchaus so, dass es einige Kauartikel gibt, die zum Beispiel auch manche Sticks, die sogar auch eine Studie dazu haben, dass sie den Zahnstein minimieren oder zumindest die Neubildung reduzieren. Aber wir müssen hier ganz klar sagen, erst kommt Zähne putzen und dann kommt ganz lange nichts und dann kommen vielleicht so Kausticks, ne? Und das ersetzt auch keineswegs die professionelle Zahnreinigung, denn das ist ja alles nur zur Prophylaxe. Das, was schon drauf ist an Zahnstein, kriegen wir dadurch nicht ab. Ne? Nur das weitere Voranschreiten können wir verlangsamen damit, aber
Genau.
nicht aufhalten.
Genau. Und einfach nochmal für alle da draußen gesagt, das ist wie bei uns Menschen. Die Zähne entscheiden so viel über das Wohlbefinden der Hunde, wie das bei uns genauso ist. Und wir haben ja auch manche Dinge, wo wir erst hinterher feststellen, ach, das kommt gar nicht von da, sondern das kommt von den Zähnen. Ne? Wenn ein
Gesund
Ass einmal
beginnt. Genau, man
genau.
sagt ja bei den Kindergartenkindern schon immer, gesund beginnt im Mund.
Und das meint jetzt nicht nur das, was man isst, sondern auch, wie der Mund sozusagen gepflegt ist.
Genau,
Ja,
genau.
also das ist tatsächlich ein sehr großes Thema und ich finde es sehr schön, dass du es so ausführlich erzählt hast, auch wie das mit der Narkose geht. Denn viele haben einfach diese Angst und ich denke, da hat sich auch in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan, was Narkosetechniken und die ganze Betreuung anbelangt. Also das ist eben durchaus so, dass man da sich auch darauf verlassen kann, wenn der Tierarzt das so ordnungsgemäß und so ausführlich macht und auch erklärt, was er tut, dass man da
Ja.
den Hund in die Narkose legen kann.
Wenn ich darf, würde ich hier an dieser Stelle auch noch einen kleinen Querverweis zu meinem eigenen Podcast geben, der Doc Pollys Tiersprechstunde heißt. Dort findet ihr Folgen für Zähne, ihr findet Folgen über Narkosen, ihr findet Folgen über Futter, ihr findet Folgen über Ergänzungsfuttermittel, wenn ihr Leckerchen oder Drops übers Futter drüber streut. Viele, viele interessante Themen. Auch wiederum mit tollen Experten und Fachärzten aus ihren eigenen Bereichen, die ich dazu geholt habe. Also da könnt ihr gerne auch noch mal reinhorchen. Vielleicht nimmt euch das ein bisschen die Sorgen.
Super. Liebe Polly, wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich habe noch so ein paar Mythen und Fragen hier stehen, aber ich würde sagen, wir machen einfach einen Teil 2 draus. Was
Oh
hältst du
ja,
davon?
bitte. Ey, krass, wie schnell die Zeit jetzt rumgegangen ist. Ich kann es kaum
Ja,
fassen.
ja.
Aber super, super gerne, weil da gibt es einfach noch so eine lange Liste.
Ja, sehr
Würde ich sehr
schön.
gerne machen.
Sehr schön. Dann sammle ich oder ergänze ich meine Sammlung noch. Ich habe noch ganz viel auch zum Thema Senioren nämlich draufstehen. Und das ist ja eigentlich ein ganz eigenes Thema. Ich würde sagen, ich lade dich gerne nochmal in unseren Podcast ein und wir unterhalten uns dann noch in Teil 2 über die Mythen und falsche Annahmen zum Thema Hundegesundheit.
Super gerne, da freue ich mich total drauf.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank und seid gespannt auf die nächste Folge und natürlich auf alle anderen im Podcast. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.